Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute live von der Frankfurter Buchmesse. Ich darf Sie alle begrüßen, zu Hause und auch hier in der Halle am Stand von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wir haben zwei Gäste auf der Bühne, Caroline Peters und Marleen Hobrack. Beide haben Bücher geschrieben, in denen es um Mütter geht. Es sind sehr unterschiedliche Bücher. Wir wollen die auch nicht miteinander vermischen. Das hat auch damit zu tun, dass Caroline Peters heute Abend moderieren muss und zum Hessischen Filmpreis muss und in die Maske muss und deswegen uns hier auf der Bühne leider etwas früher verlässt. Also wir werden das Gespräch beginnen mit ihr über ihren Roman, den Sie hier vorne sehen, Ein anderes Leben. Das ist ein Debütroman und werden dann zum Buch von Marleen Hobrack kommen, Erbgut. Caroline Peters, schön, dass Sie da sind. Marleen Hobrack, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, auch Ihnen. Wunderbar. Toll, dass Sie Zeit gefunden haben, in diesem Trubel auch sich diesen kleinen Slot freizunehmen und hier zu uns zu kommen. Ein anderes Leben erzählt, ja, man könnte sagen, einmal die Geschichte einer Mutter, aus den Augen ihrer Tochter erzählt. Es ist aber auch mehr als eine Tochter, die über ihre Mutter schreibt. Sie beschreiben gleichzeitig ja auch ein Familientableau. Es kommen noch andere Figuren vor, die wichtig sind. Und sie beschreiben ja eigentlich auch eine Zeit. Also die 70er, 80er Jahre, die Kindheit der Erzählerin. Was war denn der Auslöser überhaupt, sich dieses Projekt vorzunehmen und über die diese Familie, auf die wir gleich noch eingehen werden, vor allen Dingen aber auch über diese Mutterfigur Hanna zu schreiben?
Also einer der Auslöser für die gesamte Idee war, dass ich oft in Interviews gefragt wurde bisher in meinem Leben, was hat denn ihr Vater gemacht und was macht ihr Mann? Mich hat aber noch nie jemand gefragt, was macht ihre Mutter oder was hat ihre Mutter gemacht? Und das hat mir zu denken gegeben, weil ich dachte, wenn da irgendwelche Rückschlüsse auf mein Leben und meinen Beruf gezogen werden sollen und mein Vater war Psychiater und dann haben sie doch von dem bestimmt ganz viel gelernt über ihren Beruf als Schauspielerin. Und dann dachte ich, naja, also mein Vater war ein belesener, kluger Mann, aber der hat natürlich 10-12 Stunden am Tag gearbeitet. Wer Zeit mit mir verbracht hat, war meine Mutter, die eine hochbelesene Literaturwissenschaftlerin war, aber selbstverständlich nur halbtags gearbeitet hat und den Rest der Zeit ihre Kinder gebildet und erzogen hat. Und dem wollte ich irgendwie gerne Raum geben, dass daraus eine Figur entsteht, die eben für das, was die Zeit an Erwartungen an sie stellt, die 50er, 60er und 70er und 80er Jahre, eben die Erwartung an sie ist, sie ist verantwortlich für alles Wohlergehen zu Hause und alle anderen Aufgaben nicht. Aber ihre eigentlichen Talente liegen da leider nicht. Ihre Talente sind in diesem, das Wohlergehen für Leute zu Hause organisieren, sehr, sehr niedrig. Und die anderen Talente sind sehr viel höher und kommen nicht zum Zuge. Und darüber entstand die Geschichte.
Also Sie haben jetzt gerade Ihre Antwort begonnen mit einem sehr persönlichen Statement, dass Sie gefragt wurden. Und Ihre Mutter, diese Figur der Hanna in dem Buch, hat die was mit ihrer Mutter zu tun oder ist es wirklich eine fiktive Romanfigur?
Ja, beides. Also es geht stark von den biografischen Daten meiner Mutter aus. Die ist ein wirkliches Kriegskind. Die war 11 Jahre alt, als der Krieg vorbei war. Die ist geflohen, die hat häufig den Ort gewechselt, die hat studiert und promoviert und dann als Halbtagsangestellte in der Bibliothek und Hausfrau gearbeitet. Und das entspricht eigentlich nicht weder ihrem Naturell noch ihrem Charakter noch ihrer Ausbildung. Und dann habe ich aber sehr viel erfunden, um es zu verdichten, um es dramatischer zu machen, um es manchmal lustiger zu machen oder manchmal trauriger zu machen, aber original biografische Daten waren der Anlass.
Das Buch beginnt ja mit einer Beerdigung, was eigentlich ein toller Einstieg ist. Da geht etwas zu Ende und die Ich-Erzählerin schaut zurück und kann danach dann auch über diese Mutter erzählen und reflektieren. Es stirbt zu Beginn der Vater, der beerdigt wird. Das vielleicht Traurige oder Lustige ist, dass am Grab noch zwei Halbschwestern stehen und deren Väter. Und die Ich-Erzählerin ist quasi die dritte Tochter ihrer Mutter, die von drei verschiedenen Männern drei Kinder bekommen hat. Allein das finde ich ja schon bezeichnend, dass da jemand offensichtlich auch einen Weg sucht und in neuen Beziehungen auch vielleicht einen neuen Weg. Also dass es zu diesen drei Ehen kommt, was vielleicht gar nicht so typisch ist für die Frau dieser Generation, die Sie da beschreiben. Vielleicht hätten viele das gerne gemocht. Ihre Figur hat das getan.
Ja, also die zeichnet sich aus durch eine enorme Tatkraft. Die ändert eben ihre Handlung jederzeit. Und diese Idee mit den drei Männern und den drei Töchtern, das kam von einem Foto von Jane Birkin, das ich gesehen hatte mit ihren drei Töchtern von drei verschiedenen Vätern. Und ich habe so auf das Foto geguckt und dachte, ich sehe vier wahnsinnig gut aussehende Frauen, die alle vier total avancierte Künstlerinnen sind in Frankreich, total bekannt sind und die zusammenhängen über Jane Birkin, über diese Mutter und ihren Ruhm. Und dann habe ich mich in dem Moment, als ich das angeguckt habe, gefragt, wäre das in Deutschland auch denkbar, dass es so ein Tableau gibt? Und dann hatte ich den Eindruck, das wäre vielleicht nicht so ohne weiteres denkbar und habe mich gefragt, warum und wie viel das mit der Geschichte unseres Landes zu tun hat und mit den Verhaltensweisen und mit Elternschaft kurz nach dem Krieg, was hat das eigentlich für Auswirkungen gehabt? Und da bin ich dadurch gelandet. Und eben deswegen hat Hannah diese drei Männer bekommen. Das sind alles drei Studienfreunde, wird erzählt. Und jeder steht für eine andere Lebensform. Der eine ist jemand, der immer schon da gewesen ist, wo er herkommt. Einer kommt aus Italien. Das ist so das neue, das internationale Leben, mit dem man sich verbinden kann. Und einer ist immer schon in ihrem Leben gewesen. Die Eltern waren befreundet, der ist mit ihr zusammen aufgewachsen. Die waren zusammen auf der Flucht. Die waren einfach immer schon gemeinsam. Und diese drei Möglichkeiten könnte man ja theoretisch im Leben haben. Und Hannah im Buch nimmt sie sich eben auch.
Und Hannah im Buch heiratet dann eben am Ende der Dritte, der Vater der Erzählerin, ist Boff.
Boff, weil die so Witze machen über sein schlechtes Russisch, das er nicht versteht. Und er sagt irgendwann betrunken immer Biff, Baff, Boff, Oblomov. Und daraufhin entsteht der Spitzname in der Familie.
Und Boff ist Architekt. Und Boff bekommt sie am Schluss, irgendwie überzeugt er sie, ihn zu heiraten, indem er in der Bar sagt, du, ich baue jetzt ein Haus und ich nehme dich da mit. Und er baut ein Haus, wo ich auch so ein bisschen ein Symbol drin sehe, auch der Suche der Mutter nach einem Ort, auch nach einer Geborgenheit, nach einem etwas Festem. Das Problem ist nur, dieses Haus, da fehlt ein Zimmer, nämlich das berühmte Zimmer für jemanden allein. Also
ja, sie bekommt kein eigenes Zimmer, sie bekommt auch kein Arbeitszimmer und ich glaube, es wird auch im Laufe der Geschichte klar, dass diese Suche nach dem Ort, nach der Heimat, nach dem Festgeschriebensein eben eigentlich ein Gedanke ist, der nicht individuell ist. Der liegt irgendwie in der Luft, den fragen sich viele in der Gesellschaft, man nimmt den als einen eigenen Gedanken an und möchte den für sich beantworten. Aber eigentlich könnte man sagen, Hannah hat den davor schon für sich beantwortet, die ist zu Hause in Worten, Büchern und Buchstaben und da ist sie total verortet und die braucht das eigentlich gar nicht. Und sie hat sich selber, also ich hatte ein tolles Zitat gelesen von Jenny Holzer, der bildenden Künstlerin, much was decided before you were born, dass halt sehr viele Dinge einfach existieren und wir nicht so individuell uns durchs Leben bewegen, wie wir denken und oft vielleicht die falschen Ziele anpeilen, weil sie gesellschaftlich als ein probates Ziel angeboten werden und sie hat eigentlich ihre Ziele lange schon, bevor die Kinder kommen, erreicht, nämlich schon mit 10, 12 Jahren hat sie den Weg in die Literatur gefunden und dort ist sie eigentlich zu Hause.
Ich möchte noch mal auf den Titel kommen, Ein anderes Leben. Das könnte sein, das andere Leben als Verheißung, aber es könnte auch sein, das andere Leben, das man führt, als das, was einem eigentlich entspricht. Also dieser Titel ist doch mehrdeutig. Und was war Ihre Idee zu diesem Titel? Ja. Es gibt ja auch die anderen Leben, auch noch der Schwestern zum Beispiel und der anderen Väter.
Ja, so ein bisschen mehrdeutig eben, habe ich gedacht. Eben dieses ein anderes Leben könnte ich mir vorstellen für meine echte Mutter. Ein anderes Leben entsteht für die Ich-Erzählerin. Dadurch, dass der Vater stirbt und plötzlich beide Eltern tot sind, das ist einfach nochmal ein anderes Leben, obwohl man schon so lange Zeit in seinem Leben erwachsen ist. Ein anderes Leben ist auch eben, dass man vielleicht nicht das Leben lebt, das wirklich zu einem passt, ohne dass man es weiß. Ein anderes Leben malt man sich vielleicht oft großartig aus und liegt auch da falsch, weil man ja nicht immer das Richtige wünscht und auch nicht das Richtige träumt. Also ein anderes Leben kann viele Ebenen haben und es ist eben sowohl für die Mutter denkbar als Überschrift, als auch für die Ich-Erzählerin auch.
Eine Frage noch zur Position der Erzählerin. Das ist mir erst am Ende des Buches aufgefallen. Ich habe das quasi überlesen. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Die Ich-Erzählerin ist die einzige, die keinen Namen hat, oder?
Ja, die Ich-Erzählerin hat keinen Namen bekommen, weil ich dachte, ich wollte diesen Fakt unterstreichen, dass man immer das ist in der Familie, als was man geboren wird. Wenn man die Kleine ist, weil man die Jüngste ist, ist man die Kleine. Da kann man 80 werden oder 150, man bleibt die Kleine und deswegen hat die Kleine keinen Namen bekommen, obwohl sie sehr, sehr, sehr viel älter ist, als klein zu sein. Und die anderen Schwestern haben beide Namen, die mit L anfangen, weil ich dachte, also ich wollte meine echten Geschwister sehr schonen und wollte nicht, dass die sind angesehene Wissenschaftler in ihren eigenen Fächern und die sollen nicht angesprochen werden. Ihre Schwester, die hat ja da über sie das und das geschrieben, sondern die anderen Schwestern sind auch Versionen von mir und mein Familienspitzname fängt mit L an, also sind die beide mit L gekennzeichnet und dann noch die Kleine, weil das im Prinzip alles eine Figur ist.
Und die Kleine ist jetzt durch diesen Roman, durch diese Erzählung auch zur Chronistin ihrer Familie geworden und hat wirklich das Bild versucht zu malen und den Figuren gerecht zu werden und hat eigentlich auch eine Art Liebeserklärung an ihre Mutter geschrieben.
Ja, ich wollte noch sagen, die Schwestern würden dem jetzt sehr widersprechen, wenn es sie wirklich gäbe, ja, dass das die Chronik der Familie ist. Das ist eben nur die Sicht der Jüngsten und die Kleine und wer weiß sie schon, die älteren Schwestern würden das sicher anders sehen. Aber ja, es ist auch der Versuch einer Liebeserklärung an eine Mutter, mit der man sich vielleicht immer schwierig auseinandergesetzt hat, irgendwie unterzubringen, für sich selbst auch in seinem Leben zu sagen, naja, man macht eben Fehler. Und man kann jetzt sein ganzes Leben dastehen und immer mit dem Finger auf die Eltern zeigen und sagen, die und die und die und die Neurose, die habe ich alle von euch und eurem Verhalten und ihr habt Schuld. Oder eben man sagt sich, naja, die haben große Fehler gemacht. Ich habe auch als Kind Fehler gemacht. Ich war auch ein schrecklicher Teenager und nicht okay in meinen 20ern. Schade, dass man sich das nicht im Leben mal so ins Gesicht sagen konnte. Man kann ja nicht alles wieder gut machen und mit so einem Satz schon gar nicht, aber man kann es mal anerkennen gemeinsam.
Es geht auch in diesem Buch nicht nur um die Figur der Mutter, sondern auch um das, was sie tut. Also ihre Heimat in der Sprache, es geht auch um das Schreiben, es geht um das Leben zur Literatur. Das müssen wir Ihnen jetzt überlassen. Caroline Peters wird uns jetzt verlassen. Sie lesen den Roman und werden noch vieles, vieles entdecken können. Danke, Caroline Peters.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an Sie und vielen Dank fürs Warten.
Und wir machen hier auf der Bühne auf der Frankfurter Buchmesse weiter mit einem weiteren Buch. Da geht es um eine Mutter, Marlene Hobrack, herzlich willkommen, Literaturkritikerin und Autorin, 1986 in Bautzen geboren, hat einen Roman geschrieben, hat das Sachbuch Klassenbeste geschrieben, darüber, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet, ein hochaktuelles Thema auch. Und jetzt gibt es dieses Buch Erbgut. Und auch das beginnt eigentlich nicht mit einer Beerdigung, sondern mit dem Tod erst einmal. Die Mutter stirbt und das ist eindeutig, also es ist ihre Mutter, es ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Mutter und deren Leben. Wenn Sie vielleicht kurz die Situation beschreiben, in der Sie sich wiedergefunden haben, als Sie dieses Buch begonnen haben.
Ja, meine Mutter ist ganz überraschend verstorben im Alter von 69 Jahren und es war damals für mich schon vor ihrem Tod immer klar, eines Tages, wenn sie sterben würde, würde ich ein sehr großes Erbe an Schulden beseitigen müssen und nicht nur an Schulden, sondern an Altlasten, wie man so schön sagt. Meine Mutter war zu Lebzeiten kaufsüchtig und hat Dinge gehortet und ihre Wohnung war übervoll mit allen möglichen Dingen, mit Putzutensilien, mit Vitamintabletten, mit Kleidung, mit Küchenutensilien, also alle möglichen Dinge und unmöglichen Dinge, die man sich so vorstellen kann. Und ich wusste, dieses Erbe trifft mich eines Tages und es war dann eben so relativ überraschend. Meine beiden Geschwister haben gesagt, wir wollen mit dem Erbe gar nichts zu tun haben, wir schlagen das aus und wir sind weg. Und ich dachte, ich muss mich irgendwie drum kümmern. Ich muss, weil meine Mutter und ich zu Lebzeiten so ein enges Verhältnis hatten und sie mir immer beigestanden, ich muss dieses Erbe irgendwie bewältigen. Und das Buch ist eigentlich sozusagen die literarische oder die schreibende Erkundung dieses Bewältigungsversuchs, der nicht damit endet, dass die Wohnung aufgeräumt ist, sondern sozusagen mit dem Nachdenken über die Dinge, die meine Mutter gehortet hat damals.
Unter anderem 6 Staubsauger hat sie besessen, ne?
Ja, 6 Staubsauger und 200 Putzlappen und hunderte Liter Putzmittelkonzentrat, also Dinge, von denen man jetzt nicht klassischerweise sagen würde, das sind so Sammlerobjekte, die sammelt man gerne, mit denen umgibt man sich. Ganz viele Haushaltsprodukte, Decken, Kissen in dutzender Ausführung. Und ja, das war so ein bisschen so ihre Höhle, ihr Nest, ihre Schutzhülle.
Sie sprechen ja vom Hort, also das schöne alte Wort Hort, wo ich sofort an die Nibelungen denke. Und Sie deklinieren das im Grunde durch, also mit den ganz unterschiedlichen Bedeutungen, die Hort hat. Also es ist einerseits etwas Wertvolles, Kostbares, andererseits aber auch, wie Sie es gerade angedeutet haben, ein Schutz, eine Höhle, etwas, mit dem man sich umgibt. Jetzt war Ihre Mutter Strafvollzugsbeamtin. Und ich fand das interessant, dass sie ja im Grunde, so kam es mir vor, auch diese Dinge, die sie da gehortet hat, eigentlich weggesperrt hat.
Ja, man könnte sogar noch ein bisschen extremer sagen, sie hat sich weggesperrt, weil die Dinge werden ja irgendwann zu so einer Barriere zwischen sich und der Außen- und Umwelt. Das heißt, je mehr man in seiner Wohnung stapelt, desto unwohnlicher wird sie. Mit anderen Worten, man lädt niemanden mehr ein. Und es ist so ein bisschen, als würde man sich eine eigene Gefängniszelle bauen, aber unbeabsichtigt eigentlich, weil der erste Impuls vielleicht ja gar kein bewusster ist, zu horten oder kaufsüchtig zu sein. Und ein unbewusster Impuls vielleicht ist, sich zu schützen, sich abzukapseln. Und die Dinge sind irgendwann zwischen meine Mutter und die Außenwelt getreten, auch zwischen meine Mutter und mir, weil ich irgendwann nicht mehr in dieser Wohnung sein konnte, weil sie so übervoll war und mich einfach auch visuell überfordert hat.
Und die Dinge ja eigentlich eine Art Konkurrenz wurden in der Beziehung zur Mutter.
Ja.
Jetzt haben Sie geschrieben, dass diese Kaufsucht eingesetzt hat. Also es gab zwei markante Daten. Einmal sozusagen das System, Fall der Mauer, ein anderes Gesellschaftssystem, aus einer Mangelwirtschaft in eine Konsumgesellschaft. Und das Zweite, das haben Sie auch angesprochen, Corona. Da hat das nochmal zugenommen, oder?
Genau. Also die Corona-Zeit bedeutete natürlich für ganz viele Menschen weltweit auch Vereinsamung. Und gerade für eine ältere Frau, die dann nur noch stundenweise eben gearbeitet hat, in dieser ganzen Zeit des Lockdowns waren wir ja wochenlang, monatelang getrennt voneinander. Und ich war meistens so die einzige Bezugsperson und meine Kinder, vor allen Dingen mein großer und mein kleiner Sohn. Und diese Bezugspersonen fielen weg und sie saß da alleine jeden Tag zu Hause. Und die Konsequenz war, dass sie im Teleshopping, bei den Teleshopping-Kanälen massenhaft Dinge gekauft und konsumiert hat, die aber oft gar nicht mehr ausgepackt hat. Also die kamen an, die wurden geliefert, aber so wie sie ankam, landeten sie irgendwo in der Abstellkammer im Schlafzimmer und ich habe nach ihrem Tod also wahnsinnig viele Dinge original verpackt, sozusagen entsorgt oder weiter verschenkt, weitergegeben.
Der Titel des Buches ist Erbgut. Das ist ja auch doppeldeutig. Es ist einmal etwas Gutes, ein Gut, was man erhält. Andererseits in diesem Fall haben Sie sich selbst ja auch die Frage gestellt, was habe ich von meiner Mutter jetzt übernommen, auch an vielleicht auffälligem Verhalten.
Es ist ganz interessant, aus psychologischer Sicht, die Erblichkeit von Kaufsucht und Horten ist sehr, sehr hoch. Und natürlich denkt man dann so drüber nach, zeige ich irgendwo Problemverhalten? Kaufe ich zu viel? Horte ich Dinge? Sind jetzt meine Bücher schon ein Hort oder ist das noch eine gute Sammlung, was man sozusagen gerne hat? Und es ist schon so, dass ich in der Zeit des Ausmistens immer gedacht habe, wie viel von meiner Mutter steckt in mir? Aber natürlich im übertragenen Sinne, all das, was wir sind als Subjekt, wird natürlich unmittelbar durch unsere Eltern auch geformt, nicht nur durch die Mutter. Und insofern weiß man natürlich nie so ganz genau, welche unbewussten Anteile übernimmt man von den Eltern. Und das ist quasi immer auch eine Suche. Deswegen ist dieses Buch auch immer eine Reflexion über mich selbst in der Mutter.
Und das Schreiben ist auch etwas Sammeln, etwas Ordnen. Und das ist Marlen Hobrack gewesen, hier von Deutschlandfunk auf der Frankfurter Buchmesse. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.